Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio, wo die interessantesten Gäste ans Mikrofon bringt. Wir haben viel Politik, wir haben viel Wirtschaft und wir dürfen auch immer wieder mal mit jemandem aus der Medienszene reden. Wir haben viele Leute gehabt und das sind wir eigentlich sehr froh, dass sie überhaupt kommen, vom SRF beispielsweise. Dann können wir ein bisschen hinter Kulissen schauen oder hören. Und wir haben auch schon die NZZ hier gehabt. Und heute ist der, wenn wir sagen, der dritte ganz grosse hier, das ist TH Media, das ist der Tagesanzeiger. Und der Tagesanzeiger betreibt eine Bundeshausredaktion. Und verantwortlich für die Bundeshausredaktion ist Larissa Rien. Und sie ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Larissa.
Danke vielmals, ich freue mich, zum da sein. Und man muss natürlich gar noch sagen, TH Media ist natürlich auch Bund und BZ unter anderem, wenn wir da so regional ein bisschen repräsentativer sind.
Eben einer von der ganz grossen. Zürich Zeitung hat mehr so ein bisschen aufgehört mit den Kopfblättern und TH Media macht das immer noch. Also wer gehört alles? Der Bund gehört dazu, Berner Zeitung gehört dazu.
Genau, Basler Zeitung gehört dazu, dann gehören auch noch viele kleinere Regionaltitel dazu. Also zum Beispiel in Zürich ist das der Landbot oder in Bern ist das Thuner Tagblatt und so weiter. Und wir haben natürlich auch noch die Westschweizer Titel, also Vingt-Quatre-Heures und Tribune de Genève.
Wie funktioniert denn das? Dann wird die Artikel, die du schreibst, im Bundeshaus übersetzt auf Französisch. Vollautomatisch macht das KI oder musst du das machen?
Nein, also KI startet und dann haben wir aber auch noch Übersetzerinnen und Übersetzer, die dann natürlich alles nochmal anschauen und schauen, ob KI das auch richtig gemacht hat, weil teilweise gibt es sonst recht abenteuerliche Übersetzungen, wenn man es mal so sagen möchte.
Larissa, du bist beim Tagesanzeiger jetzt gelandet. Du bist vorher bei der NZZ gewesen. Und du bist eben auch bei SRF gewesen. Man hat dich kennt von den Interviews bei der Tagesschau oder beim 10 vor 10, wenn die Bundesräte haben antraben bei dir und du entsprechende Interviews hast können machen. Was ist so der Hauptunterschied NZZ, SRF, TH Media?
Also ich würde sagen, zwischen Tagesanzeiger oder eben TH Media und der NZZ gibt es in der Arbeitsweise nicht so viel Unterschied. Also man arbeitet primär natürlich für online und macht noch eine Zeitung in einem zweiten Schritt. Man versucht, möglichst schnell eine Aktualität weiterzudrehen für ein zahlendes Publikum, zu überlegen, ja, wie schaffen wir eigentlich einen Mehrwert, warum wollen die Leute uns lesen, wie tun wir einfach mit dem Anspruch an Objektivität das Geschehen abbilden. Nachher gibt es politisch einen gewissen Unterschied. Die NZZ hat eine klare Blattlinie natürlich, eine liberale Blattlinie. Und beim Tagesanzeiger ist das offener. Also dort setzt man eigentlich sehr bewusst auf Meinungspluralismus. Das sind vielleicht zwischen diesen beiden Häusern so ein bisschen der Unterschied. Und bei SRF ist es so, dass man natürlich dem Service-Public-Gedanken verpflichtet ist. Das ist immer so das Wort, das man überall hört und sich alle ein bisschen anders darunter vorstellt. Aber dort geht es darum, dass man halt sehr viel mehr noch wirklich die Aktualität abbildet, um den Leuten zu sagen, das ist heute passiert und um sie möglichst breit zu informieren. Das ist ja die Tagesschau zum Beispiel, hat den Anspruch, dass man wirklich sagt, das ist heute passiert und ihr erfahrt, wenn ihr die Tagesschau schaut, eigentlich alles Wichtige, was am Tag passiert ist.
Wir sind ja hier in einem sehr starken Umbruch. Die SRF, oder besser die SRG, steht vor einer Abstimmung, ob man auf 200 Franken pro Haushalt zurückgehen will. Als Gebühr oder als Steuer. Und du hast selber dort mal geschafft. Also du kennst den Laden ein bisschen. Glaubst du, wenn man dort auf 200 Franken zurückgeht, dass die Landschaft wird leiden? Oder kann man sagen, endlich konzentriert sich nachher der SRG, sprich SRF, auf das, was sie wirklich müssen?
Ich persönlich glaube, dass das SRF wird leiden und man muss ja immer überlegen, das ist ja nicht nur SRF, das ist auch noch RTS, RSI und RTR, also das rätoromanische Fernsehen und Radio auch noch, wo da betrieben wird und das sind wirklich unterschiedliche Infrastrukturen, unterschiedliche Leute, die das machen und das ist auch bewusst so gewählt, weil man halt die Vielfalt von dem Land will abbilden. Und ich glaube, ja, SRF kann in gewissen Bereichen sparen. Das macht ja Susanne Wille im Moment auch, zum Beispiel bei der Administration. Ich glaube, da gibt es durchaus noch ein bisschen Sparpotenzial. Aber wenn man die früherige Billage oder jetzt die Serafé-Gebühr halbiert, dann ist das ein riesiger Einschnitt und dann wird das sehr viele Entlassungen zur Folge haben bei den Journalistinnen und Journalisten, bei den Technikern und so weiter. und gleichzeitig wird es auch beim Programm sehr grosse Abstriche müssen geben. Also ich glaube, das wäre ein grosser Einschnitt, ja.
Man sagt ja bei der Verwaltung, Bundesverwaltung, auch Kantonsverwaltung und zum Teil mittlerweile so Gemeindeverwaltungen, die wachsen und wachsen und wachsen, aber es wird nie etwas abgebaut. Also es will keiner gehen, es wollen alle bleiben, sie verdienen ja recht gut, sie haben gute Pensionskassen, viele Ferien, sagen wir. Und dann lesen wir beispielsweise, dass die Kantinen im Bundeshaus am Freitag gar nicht mehr aufmacht, weil eh keiner noch ein Weg ist. Dann sagen wir Bürger schon, es wäre vielleicht mal an der Zeit, auch irgendwann den Zopf ein bisschen abzuschneiden. Und das darf nicht nur wachsen, sondern sollte auch mal etwas abgeschnitten werden. Und jetzt bei der SRG gilt vielleicht ein bisschen etwas Gleiches. Es sind, glaube ich, über 7'000 Menschen, die für die SRG arbeiten. Und da gibt es ja noch ganz viele Dritte, also Externe, die auch noch dafür arbeiten. Also das ist ein riesiges Gebilde. Kann man dort bei der SRG nicht etwas Ähnliches sagen, dass man sagt, okay, auch das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen und man hat es eigentlich versäumt, alte Zöpfe abzuschneiden?
Also interessant ist ja, dass bei der SRG eigentlich in den letzten Jahren oft wirklich auf den Redaktionen, bei den Leuten, die produzieren, Inhalt gespart worden ist und dass man ein bisschen davor zurückgeschreckt ist, an anderen Orten zu sparen. Und das scheint sich ja jetzt zu ändern. Also ich arbeite nicht mehr dort, ich kenne nicht das letzte Detail, aber der Anspruch ist ja jetzt offenbar wirklich von der neuen Leitung, dass man zum Beispiel bei HR und eben so ein bisschen Wasserkopfsachen, sagen wir so, versucht zusammenzulegen und versucht, dass eben nicht vielleicht jede eigene Region auch noch, jedes Regionaljournal, jetzt übertrieben gesagt, noch ein HR hat das eigene, sondern dass man das wie national zusammenlegt in den Gebieten, wo es sehr aufdröselt ist, aber wo es das für den Inhalt nicht unbedingt bräuchte. Und ich glaube eben, das ist das, was ich vorher gemeint habe. Ich glaube schon, dass es Sparpotenzial gibt. Ich glaube, bei den meisten Orten gibt es noch Sparpotenzial. Ich finde es einfach schwierig, wenn man nachher jedes Mal beim Journalismus direkt ansetzt, direkt dort, wo die Leute Inhalt produzieren. Und ich habe das gemacht. Und der Druck ist relativ hoch, auch bei SRF. Man schafft sehr viel aus dem Tag raus. Man muss recht viel wirklich auf den Sender kommen, was auch richtig ist, was auch cool ist. Aber dort einfach noch immer mehr wegnehmen, glaube ich, wäre schwierig.
Die SRG hat ja mit dem Verlegerband, Schweizerischen Verlegerband, einen Vertrag geschlossen. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile jetzt bekannt ist. Mir ist der Inhalt immer noch nicht bekannt, auf jeden Fall. Aber darin steht, was kolportiert worden ist, dass die SRG vermehrt Werbung wird schalten in den Verlagshäuserinnen, also sprich in den Zeitungen beispielsweise. Es wird weitergehen, dass die SRG sich reduzieren auf gewisse Anschläge, also dass nicht mehr so viele lange Artikel publiziert werden und in den Artikeln vermehrt auch wieder, sprich auf den Tagesanzeiger, auf die NZZ und so weiter, verwiesen wird. Einer hat sich gewehrt, das ist die oberste Boss. Der hat gesagt, das kommt gar nicht in Frage, ich unterstütze das nicht. Die anderen sind auch in diesem Verband und haben gesagt, mal, das machen wir jetzt. Und wir Bürger haben jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt gerade zu der Initiative her, dass die Zeitungen nicht mehr dürfen schreiben, was sie wollen. Dass die Journalisten ein bisschen einen Maulkorb bekommen. Du hast das nicht, weil die Chef hat gesagt, kommt nicht in die Tüte. Oder? Wir werden immer noch schreiben und machen, was uns passt. Wie siehst du die Problematik?
Also grundsätzlich muss man ja sowieso immer unterscheiden zwischen der Verlagsebene und der Redaktion. Und eben unser Verleger, der Pietro Sopino, der hat entschieden, dass er sich nicht will der Einigung sozusagen anschliessen. Dort ist es ja darum gegangen, dass die grossen Verlagshäuser eben sozusagen gegen die 200 Franken sind genug Initiative, wo von der SVP und der Jungfreisinnigen ergriffen worden ist, antreten, also dass sie das nicht unterstützen. Aber jetzt kann man auch sagen, ja gut, das ist dann der Verlag. Ich weiss nicht, wie das in den einzelnen Häusern ist, aber eigentlich sollte die Redaktion auch können unabhängig berichten von einer Position von einem Verlag, sondern es sollte die Redaktion sein, die zu einer Positionsfindung kommt. Das ist vielleicht mal eins. Und das andere ist, wenn man als Redaktion eine objektive Berichterstattung sich verspricht, und das glaube ich, das machen die meisten Redaktionen in der Schweiz, dann hat man den Anspruch, was jetzt die Meinung ist, was die Kommentierung ist, ist etwas anderes, aber die tägliche Berichterstattung, dass man dann gleich beide Seiten abbildet. Und darum habe ich jetzt eigentlich nicht so Angst, dass irgendwie CH Media keine kritische SRG-Geschichte mehr würde machen, weil für das sind sie zum Beispiel auch ein bisschen bekannt bei CH Media. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass jetzt alle nur noch SRF von morgen bis am Abend loben wegen dieser Vereinbarung.
Also die Argumentation, die ist natürlich hier am Mikrofon schon ein paar Mal gefallen. Von der Seite von der SRG her und so weiter. Dass das absolut kein Problem ist, etc. Aber nochmal, die Verlage repräsentieren ja die Zeitungen oder die Online-Portale. Und wenn sie etwas unterschreiben, wo in die Richtung geht, wenn das beim Verlag bleibt, beim Herrn Subino oder jetzt beim Chef der NZZ oder so, dann nützt es ja nichts. Das muss ja zu den Journalisten.
Wie gesagt, ich glaube, es ist vor allem die Kommentierung. Das heisst dann vielleicht, dass das CH Media quasi die Auflage, also ihre Zeitungen, die AZ oder so, die Auflage bekommen, dass sie, wenn sie kommentieren, eben die Initiative kritisch kommentieren. Aber wenn ein Verlag wirklich eingreift in die tägliche Berichterstattung, dann fände ich das problematisch und ich hoffe sehr, dass das nicht passiert, dass dort nicht gesagt wird, oh nein, der Interviewpartner, den dürfen wir jetzt nicht auswählen, weil das würde unserer Vereinbarung widersprechen, das wäre dann für die journalistische Freiheit relativ heikel. Und man muss sich auch noch überlegen, um was geht es eigentlich bei dieser Vereinbarung. Also eben, dort hat die SRF hat sich, oder die SRG hat sich dort gewisse Grundprinzipien verpflichtet, eben zum Beispiel, dass sie noch ein bisschen kürzere Texte machen. Eigentlich müssten sie ja heute schon eine Maximallänge einhalten von 3000 Zeichen. Aber es gibt zum Beispiel oft so lange, aufwendig gemachte Erzählstücke, zum Beispiel von SRF Investigativ, wo auch technisch und grafisch mega viel bietet, wo eigentlich ja, Bezahljournalismus ist. Und von diesen Stücken zum Beispiel sagt auch die SRG, macht sie weniger. Und darum hat man sich quasi zu so einer Zusammenarbeit verpflichtet. Und Tamedia sagt jetzt, das geht zu wenig weit, was, da, was SRF versprochen hat. Unser Verleger hat sich gewünscht, dass sie eben noch viel stärker sich auf ihren ursprünglichen Grundauftrag konzentrieren und sich eben auf Radio und Fernsehen primär beschränken, quasi die elektronischen Medien, und eben nicht online so stark präsent sind, wie sie das heute sind.
Die Problematik, die wir gerade drin sind, ist, dass jüngere Leute die schauen ja gar kein lineares Fernsehen mehr. Das ist vollkommen vorbei. Ich würde sagen, jetzt so die Mittelalterlichen, wo ich mich jetzt auch so ein bisschen dazu erzähle, die schauen das auch nicht mehr. Wir schauen zwar, wir konsumieren das noch, aber wir rufen das ab. Wir schauen zum Beispiel die 7:30 die Tagesschau am 11 Uhr oben schnell. Dann gehen wir schnell durchzappen und schauen, welche Themen sind. Ah, das ist interessant. Also das lineare Leben, das findet fast nicht mehr statt und wird je älter als die Leute werden und wegsterben und je jünger das Publikum wird, je intensiver wird das sein. Braucht es denn überhaupt noch ein SRG?
Also die SRG hat ja ihre Inhalte auch auf ihren Apps und so weiter verfügbar. Das ist ja dann nicht nur ein Text, der dort verfügbar ist, sondern man kann auch sicher der Zeit nachhören, wenn man das will. Man kann das gleiche mit der Tagesschau machen. Ich glaube, das machen auch immer mehr Nutzerinnen und Nutzer. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass das zunimmt, dass die Leute sagen, ich will nicht am Abend um 7:30, wenn es schön Wetter ist, vor dem Fernseher hocken und Tagesschau schauen, sondern ich tue vielleicht eben am nächsten Morgen kurz durchzappen, denke, oh, der Bericht interessiert mich, kann ich ja dann auswählen in der App, will nur das schauen. Ich glaube, in dieser Form ist es schon gerechtfertigt, dass es weiterhin eine SRG gibt, weil sie eben einen sehr vielfältigen Auftrag hat. Einerseits geht es ja einerseits um die politische Information in einem Land, wo direkte Demokratie hat, was wahnsinnig wichtig ist, dass Bürgerinnen und Bürger informiert sind. Und es geht auch um eine quasi kulturelle Identität, wo es sehr viele gibt in diesem Land und wo ein bisschen vereint sollen werden. Aber ich will jetzt auch nicht eine Stunde lang als Befürworterin von der SRG auftreten. Also.
Du bist 1992 geboren und hast dich schon sehr früh entschieden, dass du in den Journalismus einsteigen willst. Du hast ein Gymnasium abgeschlossen und hast, glaube ich, dort schon angefangen mit Journalismus.
Genau, ich war dort in der Schülerzeitung. Der Kuss hat der geheissen damals. Habe dort geschrieben, glaube ich, während fast der ganzen Kantizeit. Und habe dann nachher ein Praktikum gemacht bei der Südostschweiz. Damals noch Gostersee, das war so in der Region um Rapperswil herum. Gibt es in dieser Form leider auch nicht mehr. Hat auch der Zentralisierung, die in vielen Medienhäusern ja passiert, müssen, sagen wir, zum Opfer fallen. Dort war ich im Praktikum, nachher ein bisschen als freie Journalistin und dann habe ich studiert und habe das eben wie so nebenbei gemacht und nach dem Master dann habe ich angefangen, also zuerst eben bei der NZZ als Volontärin.
Du hast Politikwissenschaften studiert, Geschichte, glaube ich, auch schon, hat auch dazu gehört.
Ja, Geschichte von der Neuzeit, aber das war ein Nebenfach, das sind so einzelne Seminare, das kann man nur so halb erzählen.
Und internationale Beziehungen.
Ja.
Ist das so der ausschlaggebende Punkt gewesen, dass du zuletzt im Bundeshaus bist gelandet?
Ja, also ich kann sicher, das wäre natürlich dann eher eigentlich Auslandberichterstattung, oder wenn man es streng nimmt. Das wollte ich zuerst auch machen. Also ich bin mit dieser Motivation zuerst zu der NZZ, dass ich gedacht habe, die haben ein riesiges Korrespondentennetz und ein grosses Auslandteam und zuerst dort wollen. Und dann hat es aber den Zufall so wollen, dass ich zuerst das erste halbe Jahr von dem Volontariat ins Inland gekommen bin und dann ist eine Stelle frei geworden im Bundeshaus, irgendwie nach 2 Monaten oder so, als ich da war. Und dann hat mein damaliger Chef, der Michael Schöneberger, gefunden, probier doch das einfach mal, geh ins Bundeshaus 3 Monate, wenn du dich bewährst, dann kommst du eine Festanstellung über. Und das habe ich dann ausprobiert und es hat mir sehr gut gefallen. Und jetzt spricht ich immer noch über internationale Themen, Sicherheitspolitik, so ein bisschen schwerpunktmäßig und kann es darum gleich noch ein bisschen brauchen, aber es ist natürlich nicht so die strenge Lehre, die ich im Studium hatte. Aber wer hat es schon als Journalistin, ehrlich gesagt?
Also aktuell ist ja die Schweiz Berichterstattung meistens eine internationale Berichterstattung. Mhm. Also, wir reden über unsere Beziehungen zu Amerika, wird es weitergehen? Ob man da mit klassischer Politik überhaupt noch weiterkommt. Wir reden über unsere Beziehung zu der Europäischen Union. Und das sind ja eigentlich fast alles Auslandthemen. Also wir müssen uns beschäftigen, wie geht es eigentlich der EU? Was macht eigentlich die? Will ich gerne die als Partnerin haben? Oder will ich die eigentlich nicht gerne haben? Oder nachher liest man wieder etwas und staunt wieder über Donald Trump, was gerade passiert ist aktuell. Also uns beschäftigen aktuell schon fast nur Auslandthemen.
Ja, das sind die grossen Schlagzeilen tatsächlich. Das finde ich natürlich auch besonders spannend im Moment. Aber es gibt natürlich gleich auch noch Abstimmungen, die wir jetzt haben im September, wo es um sehr schweizerische Themen geht, wie der Eigenmietwert oder eine EID, die sicher auch neu mit durch eine internationale Komponente haben, aber die auch sehr national sind. Aber ja, jetzt sicher mit den Zöllen und auch mit dem, was passiert natürlich für die Ukraine, das ist, betrifft ganz Europa, das betrifft durch das auch die Schweiz. Also das sind sicher die Themen, die unser Leben auch unmittelbar werden betreffen. Und darum finde ich es auch spannend, über das zu berichten.
Was denkst du beim Eigenmietwert? Wir stimmen ja glaub, nicht über einen Eigenmietwert an und für sich darüber ab, sondern wir stimmen glaub, darüber ab, ein paar Kantone dürfen eine Sondersteuer erlassen für Zweitliegenschaften. Und wenn das angenommen wird, dann ist parallel dazu auch gerade der Eigenmietwert gekappt worden. Was glaubst du, was ist so die orakelische Blick?
Also ich kann mich da ein bisschen auf die Umfragen stützen, die Tamedia kürzlich gemacht hat. Und dort war die Zustimmung sehr hoch gewesen. Ich glaube, es wird recht davon abhängen, welche Altersgruppen das an die Urne gehen. Also es ist so, dass bei den älteren Leuten, die ja auch sehr viele Haus- und Wohnungsbesitzer darunter sind, dort geniesst die Abschaffung eine sehr grosse Unterstützung. Und ich glaube, die Jüngeren sind noch ein bisschen kritischer. Und in der Regel sind es ja die älteren Leute, vor allem über 65, die am meisten an Touren gehen in diesem Land. Und darum kann ich mir gut vorstellen, dass es ein Jahr wird geben. Ja.
Das würde ja bedeuten, dass die Hypotheken nicht mehr so spannend sind. Man kann sie nicht mehr abziehen. Also, der Eigenmietwert bedeutet ja, hat jemand zum Beispiel 20'000 Franken Eigenmietwert von einem Gebäude, dann muss er ja das auf sein Einkommen draufschlagen. Und damit kann es sein, dass er auch gerade in eine höhere Einkommensklasse hineinfliegt und durch das noch mehr Steuern zahlt. Er darf aber wiederum, wenn er Hypotheken hat, die Aufwände für die Hypotheken darf er abziehen. Das wird ja dann wegfallen. Also das heisst, ich muss selber schauen. Ich muss zwar den Eigenmietwert nicht mehr zahlen, aber die Hypotheken die bleiben dann bei mir stehen und das kann ich nicht mehr abziehen. Denkst du, das wird einen Einfluss haben auf das Hypothekarvolumen, also dass die Leute noch weniger Hypotheken nachher wetten haben, weil sie sagen, es nützt mir gar nichts mehr? Oder wird man auch von Hypotheken abzahlen? Wird das Gewerbe ein bisschen leiden darunter, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich dem vielleicht etwas Neues schmackhaft gemacht, irgendwie einen Anbau oder so etwas, und dann kann er locker einfach 100'000 Franken mit Hypothek aufnehmen. Dann hat er gesagt, ja, macht er nichts, ich kann ja das noch wieder abziehen, und jetzt kann er es plötzlich nicht mehr. Wo sind die Überlegungen so im Volk? Was denkst du?
Also ich glaube, noch weniger Hypotheken, wie du es vorhin gesagt hast, kann man bei der Schweizer Bevölkerung nicht sagen, weil die Privatverschuldung ist in keinem anderen Land so gross wie in der Schweiz. Das ist noch verrückt. Ich meine, wir sind ja immer so stolz auf unsere Schuldenbremse und dass wir staatlich eigentlich nicht so fest verschuldet sind im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber privat, wenn man eben die Hypotheken mitzählt, sind wir schon sehr stark verschuldet. Und das hat sicher auch mit dem zu tun, dass es einfach attraktiv ist. Ich meine, man ist eigentlich blöd, wenn man seine Hypothek komplett abzahlt heute, weil man eben den Eigenmietwert zahlen muss. Und darum glaube ich, das ist schon ein Argument für die Abschaffung des Eigenmietwerts, dass eben die Verschuldung nicht mehr so attraktiv gemacht wird durch den Staat. Also das ist mal ein Punkt. Das Gewerbe, ja. Also man geht natürlich davon aus, dass die Renovationen würden nochmal einen Peak erleben bis zu der Abschaffung und nachher die Leute mal eine Weile lang würden darauf verzichten, weil sie nachher nicht mehr abziehen von den Steuern. Und das heisst natürlich, es hat sich auch in der Positionierung von gewissen Gewerben widergespiegelt, dass die ihnen kritisch sind, dass sie sagen, nein, sie wollen weiterhin die Abzüge bei den Steuern ermöglicht haben für Renovationen, um zum Beispiel auch energetische Sanierungen attraktiv zu machen. Muss man aber sagen, Kantone könnten die Abzüge künftig auch weiterhin erlauben. Es wäre einfach beim Bund nicht mehr möglich.
Spannend, gell? Die Idee, eben, um die geht es ja auch. Das ist fast noch schwieriger. Also beim Eigenmietwert, da kann ich mir dann sagen, ja, ich habe so viel Hypothek, ist noch cool, dann habe ich den Eigenmietwert nicht mehr drauf und die Hypothek habe ich eh nicht mehr so viel. Also da sage ich jetzt einfach mal ja dazu. Das kann ich irgendwie greifen und begreifen. Jetzt die EID, logisch eigentlich, oder? Da ist endlich mal etwas zentralisiert, aber irgendwie sage ich nachher, aha, bei jeder Webseite, wo ich mich vielleicht mit der EID angemeldet habe, das wird irgendwann mehr gesammelt und ich bin noch transparenter, als ich es heute schon bin. Wie siehst du dort Gefahren?
Also das Versprechen ist ja ganz klar, dass es eben nicht gesammelt wird. Also es auch, dass die technische Lösung so ist, dass es eben keine zentrale Datenspeicher gibt, sondern dass nur auf meinem Endgerät, also mein Handy, das ich dann in der Hand habe, wenn ich die quasi Nutzerdaten eingib, dass es dort erfasst wird, aber jetzt nicht der Bundesregister führt an, wer hat sich jetzt beim Service X angemeldet über die EID. Und das ist ja auch letztes Mal ein grosses Gegenargument gewesen. Wir haben da schon mal über so eine EID abgestimmt, wo es private Anbieter gewesen wären. Und jetzt ist es eben quasi der Staat, der das hauptsächlich regelt und wo darum auch verantwortlich ist, dass der Datenschutz gewährleistet wird. Und darum haben sich eigentlich auch viele von diesen Kritikern, die ja beim ersten Mal dagegen gewesen sind, haben sich jetzt hinter das Ganze gestellt und haben gesagt, mal diese Lösung überzeugt uns technisch jetzt mehr als das in der ersten Variante.
Also du denkst, das kommt auch durch?
Also im Moment sind es glaube ich 56% ja. Es ist eine Behördenvorlage. In der Regel geht man davon aus, dass die noch gewinnen, die Zustimmung. Aber es kann natürlich auch sein, dass schlussendlich dann viele Leute gleich sagen, ich bin mir nicht genug sicher, dass das effektiv, ich kann das nicht selber nachvollziehen, ob das sicher ist oder nicht. Es könnte dann noch knapp werden, aber ich glaube, es gibt ein Ja. Ja.
Man hat vielleicht die Informationen ein bisschen verpasst. Also die Sommerperiode hat man durchtröpfeln. Und jetzt kommt man so langsam aber sicher damit. Das ist übrigens auch bei den kantonalen Abstimmungen, die stattfinden jetzt dann, bin ich zum Teil fast ein bisschen entsetzt, wie wenig Information das vor der Sommerpause geflossen ist. Und am 28. September 2025 sind die Abstimmungen und die Leute sind eigentlich gar nicht so gut informiert.
Also wir haben jetzt, ich kann jetzt mal von uns reden, wir haben angefangen, schon eben im Juli zum Beispiel die Q&As, also die wichtigsten Fragen und Antworten zu den beiden Abstimmungen aufschalten. Wir haben auch einzelne Berichterstattungen schon gemacht, vor allem zum Eigenmietwert. Bei der EID müssen wir jetzt noch ein bisschen anziehen mit Informationen, aber wir haben auch eigentlich schon Mühe gegeben, um die Zeit auch zu nutzen, wo eben vielleicht manchmal ein bisschen Newsflauten ist, um da informieren über die Abstimmung. Aber es war eben diesen Sommer gar nicht so Newsflaute gewesen, wie auch schon, weil eben Zölle und Kampfchat und so weiter.
Wir haben 7 Bundesräte und Bundesrätinnen. Wieso sagt man eigentlich noch nicht Bundesrat-Person? Oder? Man sagt, man hat ja nicht von Lehrerinnen und Lehrern, sondern von Lehrpersonen.
Das wäre jetzt nochmal ganz eine andere Diskussion, da könnte man glaube auch stundenlang darüber reden. Aber das habe ich tatsächlich noch nie gehört, Bundesratsperson.
Als Person, genau. Es sind 7 Stück. Und du kennst die ja alle gut und du hast ja ganz viel schon dürfen interviewen, sei das in deiner Zeitungskarriere gewesen, oder sei das auch vor der Kamera gewesen, wo du beim Schweizer Fernsehen gewesen bist, also beim SRF. Wer ist so am umgänglichsten von diesen 7?
Also ich glaube, das ist, muss ich gar kurz überlegen. Also ich würde sagen, der Albert Rösti ist auch für das bekannt, so dass er sehr, sehr zugänglich ist zu allen Leuten und so, dass er oft auf die Leute zugeht. Also ich würde sagen, er ist sicher im persönlichen Umgang so. Dann gibt es aber auch, also ich würde sagen, auch der Beat Jans ist mir sehr offen reingekommen. Ich finde eigentlich, die meisten jetzt amtierenden Bundesräte sind relativ offen, interessiert, gehen auf die Leute zu, wenn man sie so im persönlichen Umgang trifft. So.
Oder umgekehrt, wer war beim Interview am schwierigsten?
Also jetzt nicht nur von den Amtierenden, sondern von allen, würde ich sagen, die Ueli Maurer war schon noch relativ schwierig.
Also gerade er? Er hat dir auch mal gesagt, keine Lust oder so?
Nein, so direkt nicht. Aber also bei ihm ist schon, seine Com-Leute haben relativ klar immer wissen, was kommt dann genau in dem Interview und so im Vornherein. Und er hat dann schon, wenn er keine Lust hatte, um über ein Interview, über das Thema zu reden, hat er vielleicht nicht gerade gesagt vor der Kamera, keine Lust, aber er hat es dann relativ deutlich gemacht, dass er da nicht mehr als zwei Sätze dazu sagt.
Das ist noch interessant, also wenn ich jetzt entscheiden müsste, welcher Bundesrat vermutlich der am einfachsten ist und am populärsten ist, ist das der Ueli Maurer und du sagst jetzt 180 Grad etwas umgekehrt.
Ja, es ist halt gewisse Vorbehalte wahrscheinlich, die er auch gegenüber den Medien hat. Und ich glaube, darum war er vielleicht auch im Umgang mit Journalisten ein bisschen anders gewesen, als im Umgang auf der Straße. Also ich glaube auch, wenn die Leute ihn angesprochen haben auf der Straße oder so, ist er sicher auch sehr ein offener gewesen. Ja.
Du hast in deiner Zeit das Kommen und Gehen von der Frau Amherd dürfen miterleben. Wir Bürger sehen das als einen absoluten Flop. Also zusammengefasst, die Frau hat jetzt ihr Departement überhaupt nicht im Griff gehabt und hat eine riesige Katastrophe hinterlassen. Ist das die Meinung auch von den Journalisten im Bundeshaus?
Also ich glaube, das, was am kritischsten gesehen wird, oder was ich sehr kritisch gesehen, ist sicher, dass, eben das nicht dass sie das nicht transparent gemacht hat bei ihrem Rücktritt, dass die Mehrkosten drohen beim F35. Und ich meine, das ist natürlich damals offenbar noch nicht genau klar gewesen. Damals haben noch nicht genau gesagt, wie viel mehr das sie werden verlangen für den Chat. Aber dass grundsätzlich die Forderung um ist, dunkt mir, hätte man müssen transparent machen zu dem Zeitpunkt. Und ich habe sie zum Beispiel auch im Interview darauf angesprochen. Direkt, gibt es noch ein schwarzes Loch, wo es da droht? Gibt es noch irgendeine grosse Beschaffungspanne, wo sie noch nicht darüber geredet hat? Sie hat gesagt, nein, sie können mit gutem Gewissen sagen, nein. Und das finde ich schwierig. Oder gerade von einer Person, die so auf Transparenz gepocht hat, auch während ihrer ganzen Amtszeit, dass man dann so etwas gar nicht offenlegt und sozusagen einfach einem Nachfolger noch sagt, ja, da ist dann übrigens noch etwas, kannst du dich darum kümmern. Aber ich finde schon auch, also es hat im VBS auch schon in den Jahren vor der Viola Amherd sehr grosse Probleme gegeben. Unter dem Guy Parmelin ist die Bodenluftbeschaffung zum Beispiel gescheitert, hat müssen einen Halt ziehen. Er hat allgemein nicht so viele Reformen angerissen in dem Departement, obwohl sehr vieles sehr überholt war. Und auch unter dem Ueli Maurer, beste Armee der Welt, würde ich auch ein bisschen das Fragezeichen dahinter setzen, dass sie das wirklich war damals. Also es ist einfach auch ein Problem im Departement, was nicht soll als Verteidigung für die Bundesrätinnen und Bundesräte und ihr individuelles Versagen auf gewissen Projekten dienen, aber es ist so, dass es ein Problemdepartement ist seit Jahrzehnten.
Genau. Aber der F35, das ist schon mit der Frau Amherd im Prinzip zu vergleichen mit ihrer Amtsperiode, die sie hatte. Und wenn man hört, dass der Vertrag nicht mit Lockheed Martin gemacht ist worden, also mit dem Hersteller selber, sondern ist mit der amerikanischen Regierung gemacht worden. Und die amerikanische Regierung schien es klar dort innen hat reingeschrieben, es ist ein Fixpreis, aber der ist fix mit uns. Wenn wir bei Lockheed Martin Türen beschaffen, dann gehen die Kosten auch zu euch über. Und das scheint relativ klar zu sein. Also dort hat Frau Bundesrätin als oberstes Organ für mich ein bisschen versagt, oder? Und auch alle ihre teuren Anwälte von Homburger, die sie hatten, amerikanische Anwälte, haben vermutlich ein bisschen darauf hingewiesen, aber gesagt, nein, eigentlich ist es schon ein Fixpreis. Interne Kräfte, Finanzkontrolle ist das gerade gesehen, hat darauf hingewiesen, relativ früh, und hat gesagt, nein, das ist nicht so. Da hat es Passus drin, die ganz klar sagen, es könnte noch teurer werden oder es könnte Veränderungen geben und die hat man schlichtweg eigentlich totgeschwiegen. Für das Schweizer Volk eine kleine Tragödie.
Also totgeschwiegen hat man es zwar nicht, es ist öffentlich geworden, der Bericht von der Finanzkontrolle damals, aber das VBS hat quasi, also das Bundesamt für Rüstung, vor allem Armaswiss, hat der Finanzkontrolle vorgeworfen, irgendwie, ich weiß nicht mehr die genaue Formulierung, aber gefährdend zu sein für die Sicherheit von der Schweiz, weil sie das hinterfragt haben. Das ist retrospektiv gesehen schon recht verrückt. Sie haben vor allem auf zwei Punkte hingewiesen. Sie haben darauf hingewiesen, dass wir gar nicht klagen können. Also wir können nicht vor irgendein Gericht gehen und sagen, die USA hat uns da Unrecht da, weil es gibt das schlicht nicht, das ist nicht vorgesehen in dem Vertrag. Und dann haben sie darauf hingewiesen, dass es irgendwie 4 verschiedene Dokumente gibt und die alle ein bisschen widersprüchlich sind. Also offenbar gibt es durchaus Vereinbarungen, wo steht, dass ein Fixpreis gilt, wo die Inflation schon eingerechnet ist. Und dann geht man ja schon davon aus, ja eben, die Inflation ist eingerechnet, es kommt nichts mehr obendrauf. Aber es gibt dann eben zum Beispiel Vertragsbedingungen von den USA selber, die das ausschliessen. Und da hat man sich wieder darauf verlassen, ja, da wird dann schon das Zusatzdokument X wird dann schon zählen und das ist, wird schon alles in Ordnung sein, weil wir haben ja das abgeklärt. Und eben, ich finde, also die Gutachten sind ein grosses Thema. Also, man hat die ja teilweise nachträglich noch eingeholt, um sich sozusagen abzusichern. Man hat die dann nie öffentlich gemacht. Homburger hat zum Beispiel dort reingeschrieben, dass sie eigentlich keine Expertinnen und Experten für amerikanisches Recht sind. Ja, warum stellt man dann so eine Kanzlei an? Also das finde ich ziemlich absurd. Und wir haben jetzt auch im Rahmen von diesen Recherchen zum F35 die ganzen Dokumente rausverlangt, das haben rausverlangt. Wie oft hat man eigentlich mit Homburger zusammengeschafft in den letzten 5 Jahren? Und das eben innerhalb von denen, eigentlich seit 2021 sind das 2,5 Millionen gewesen, wo man Homburger gegeben hat für x Mandat. Also nicht nur F35, sondern eben die Drohnen, zum Beispiel die Problemdrohnen und x andere Geschäfte vom VBS. Und da fragt man sich schon ein bisschen, die Kanzlei ist eigentlich nicht auf Verteidigung spezialisiert. Also warum hat man denen so viel Geld gegeben?
Die Frage ist, auf was sie denn spezialisiert sind. Bei den Drohnen, wenn wir vielleicht das auch noch andiskutieren, da geht es um 600 Millionen, ich glaube 100 Millionen pro Drohne. Es geht um 6 Drohnen. Also, wenn ich rausgehe mit der Bevölkerung so ein bisschen rede über Drohnen, dann sehe ich alle so ein A4 grosses Mikropfupfi mit 4 Rotörchen dran und einer Kamera. Und die können ja jetzt in diesem Ukraine-Krieg auch mittlerweile Bömbeli abschießen und ganz schwere Schäden hinterlassen. Das stellt man sich vor. Aber die Drohne ist eigentlich ein Flugzeug. Das ist ein riesengroßes Ding. Und verkauft werden sie durch Israel. Und Israel hat den Schweizer von Anfang an gesagt, ihr wisst, bei uns in Israel geht es überall geradeaus. Und wenn die ein Ziel haben, dann erreichen die das auch. Bei euch gibt es noch ein paar Berge zwischendrin. Und vielleicht noch ein paar Fallschirmspringer etc. Also der muss das Ding können ausweichen. Und die Schweizer haben nachher gesagt, ja, das machen, das ist kein Problem, das basteln wir selber rein und hat jetzt überhaupt nicht funktioniert. Also auch das könnte ein 600 Millionen Grab geben. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber als Schweizer Bevölkerung muss ich sagen, sind ihr eigentlich bärenweich?
Also vielleicht zuerst einmal, eben, es ist ein Flugzeug, weil das sind ja so Aufklärungsdrohnen. Also es geht jetzt da nicht darum, zum eben Bomben abschiessen mit denen, das wären Kampfdrohnen, sondern es geht darum, quasi zu zeigen, was ist eigentlich los an den Grenzen in der Schweiz. Grenzüberwachung wird zum Beispiel mit dem gemacht. Oder dann im Kriegsfall eben Aufklärung in einem anderen Gebiet, wo genau ist der Feind. Oder? Es ist schon eine andere Funktion und das Teil ist tatsächlich sehr viel grösser als so eine herkömmliche Drohne, die man vielleicht privat einmal steigen lässt. Das heisst, es wird natürlich auch ein bisschen mehr kosten, aber die Kosten sind auch aus dem Rahmen gefallen. Also es kostet deutlich mehr als ursprünglich angekündigt einmal zuerst. Und eben das System, das man da hat selber entwickeln wollte, das ist halt immer so, wenn dann die Schweiz das Gefühl hat, ja, die Ruag, die schafft das schon und dann machen wir dann da einen Swiss-Finish und dann wird das in der Schweiz auch funktionieren, was in Israel funktioniert. Dann ist man einfach schon ein paar Mal aufs Maul gefallen, um es mal so zu sagen. Und das dürfte auch das mal wieder der Fall sein. Also der Martin Pfister, der Bundesrat, hat zwar gesagt, er hätte noch nicht entschieden, ob er das Detect-and-Avoid-System, also das Ausweichsystem, das die Schweizer da speziell gebaut haben, abschiessen oder eben begraben. Aber es ist im letzten Projektbericht gestanden, dass international davon abgeraten wird und dass auch die Armaswiss das nicht wird, also nicht unterstützt und findet, man sollte das Projekt beenden. Und darum glaube ich nicht, dass das jemals noch wird mit dem fliegen. Die Konsequenz ist, dass die Drohne, wenn sie unter einer gewissen Höhe fliegt, immer muss von einem Helikopter begleitet werden.
Eben, das ist so ähnlich wie eine Mami, die ein Gymnasialschüler mit 17 noch am Handy begleitet in die Schule. Es ist ja unglaublich, eine Drohne, die vom Helikopter begleitet wird. Da kann ja der Helikopter selber schauen, der muss ja nicht die Drohne noch schauen. Also, wir fühlen ein bisschen Distanz zu unseren Politikern oder zu unseren Bundesräten oder zur gesamten Bundesverwaltung. Spürst du das auch so? Du bist tagtäglich dort und hast natürlich eine sehr enge Beziehung. Aber kannst du das verstehen, dass die Bürger langsam aber sicher sagen, hey, das kann doch nicht sein, dass wenn ich um ein Fünfi stürme, dann sagt man mir, erklärt man mir, warum es das nicht geht. Oder? Die Gebühr, die braucht es jetzt einfach, weil du tust jetzt hier vom Staat etwas verlangen, das speziell für dich ist. Also dort die Gebühr musst jetzt du jetzt einfach zahlen. Und nachher schmeißt man 1,3 Milliarden bei der Flugzeugbeschaffung, vielleicht wird es ja dann noch mehr, einfach hinten noch mehr, weil man nicht in der Lage war, Verträge richtig zu lesen. Man beschafft Drohnen, wo man allenfalls die 600 Millionen wird ins Amt setzen. Da ist doch die Bevölkerung irgendwie desavouiert.
Ja, also eben, das VBS müsste sich da selber verteidigen, warum sie so viele Probleme haben und so viele Pannen bei ihren Beschaffungsprojekten. Ich glaube, es ist halt auch oft so, dass man versucht, irgendetwas zu versprechen im Voraus. Eben, ja, das wird dann schon nicht teurer. Und das Gefühl hat, die Schweiz hat irgendeine Sonderregelung, während alle anderen Staaten eben genau diesen Vertrag haben, dass man das zahlt, was die US-Regierung an Lockheed Martin zahlt. Da hätte man vielleicht einfach von Anfang an transparent sein müssen und sagen, ja, wenn wir neue Kampfjets wollen, dann kann das auch 7 oder 8 Milliarden kosten. Oder? Es war, glaube ich, einfach auch in dem Kontext damals, der Gripen, man wollte den Gripen-Kampfjet kaufen, das ist an der Urne krachend gescheitert. Und danach hat das VBS gefunden, okay, jetzt müssen wir möglichst der Bevölkerung versprechen, ja, zu teuer wird es dann schon nicht, wenn wir neue Kampfjets beschaffen, weil wir brauchen die unbedingt. Und ich glaube, in diesem Kontext ist das entstanden mit dem Festpreisversprechen auch. Aber ja, also ich kann sehr gut nachvollziehen. Ich finde das auch störend, wenn es dann so enorme Mehrkosten gibt und man gleichzeitig über ein Sparpaket diskutiert von irgendwie 3,5 Milliarden pro Jahr, wo man dann bei jedem Bereich noch ein kleines Stückchen muss abschneiden muss und eben über das Parlament diskutiert, über ein paar 10 Millionen oder so stundenlang und gleichzeitig kommt dann so eine unglaublich hohe Summe, die man irgendwie muss berappen muss. Das finde ich auch störend, aber ich muss auch sagen, es hat auch in der Vergangenheit schon andere Projekte gegeben, auch nicht nur im Verteidigungsbereich, NEAT und so weiter, wo die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Es ist halt auch so, dass wenn man sehr, sehr grosse Projekte macht, man nicht immer von Anfang an hundertprozentig einschätzen kann, wie viel das wird kosten. Und ich glaube, ganz verhindern lässt sich das wahrscheinlich nicht.
Aber es machen auch andere Projekte und grosse Projekte und leiden nachher nicht dermassen. Jetzt, wenn man nicht einmal, ich sage jetzt, einen zwei- oder drei- oder fünfseitigen Vertrag richtig kann lesen und schreiben, wie soll man diesen 1800 Seiten Vertrag können lesen und schreiben? Also, wenn ich höre, der Vertrag mit der amerikanischen Regierung ist nicht wasserdicht und der ist jetzt vielleicht gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Und jetzt gehen wir zur EU und wollen mit denen einen 1800 Seiten Vertrag schließen. Dann sage ich, gute Nacht. Die haben ja nicht einmal die ersten drei Seiten vermutlich verstanden, geschweige denn die anderen 1797 Seiten. Auch das wird wahrscheinlich einen grossen Einfluss haben, dass man das Vertrauen einfach nicht mehr hat in die Verhandlungspartner und sagt, das, was ihr da uns vorlegt, behauptet ihr einfach mal, aber es wird wieder genau gleich rauskommen. Wir sagen jetzt ja zu euren Gunsten und nachher kommt ihr ein Jahr später, ja, das ist jetzt halt dumm, die EU hat jetzt das Gesetz ein bisschen geändert und das müssen wir jetzt automatisch adaptieren. Jetzt ist es halt so. Und dann schauen wir in die Wäsche, einmal mehr. Also ich sehe aufgrund von dieser Situation ein bisschen schwarz auch für das Rahmenabkommen.
Also vielleicht zuerst mal kann man sagen, dass das ja tatsächlich Leute gewesen sind von der Verwaltung selber, die das ausgehandelt hat. Da hat man sich nicht auf externe Kanzleien abgestützt, wo quasi eben noch deklarieren, dass sie kein Gewissen haben in amerikanischem Recht. Und es ist ein anderes Departement, das da am Ruder ist. Das muss man auch noch sagen. Und ich glaube, es ist noch interessant, es ist, glaube ich, sehr kommt von der politischen Ausrichtung oder wo der kommt es auf das davon, wie man diesen Vertrag gegenübersteht, wie man die Situation jetzt sieht. Weil man kann auch sagen, wir sind in einer Situation, wo international das Recht und wo die Schweiz ja als Kleinstaat sehr darauf abstützt, dass es quasi eine rechtsbasierte Situation ist, wo leidet und wo die Schweiz eigentlich von jedem Vertrag, wo etwas möglichst gut absichert, profitiert. Oder? Und dann kann man auch sagen, wenn wir jetzt gemerkt haben, die USA ist uns nicht mehr sonderlich wohlgesinnt als grösste quasi direkter Handelspartner als einzelnes Land, sind wir mehr auf die EU angewiesen. Und das heisst, man kann den Vertrag auch sagen, es ist noch wichtiger geworden in der aktuellen Situation. Ich glaube, es hängt immer ein bisschen davon ab, wie man da politisch dazu steht.
Das ist sicher so. Problematik ist einfach die, dass effektiv, wenn du nicht kleine Verträge kannst abschliessen kannst, kannst du auch keine grossen Verträge abschliessen. Und das Nächste ist, und das habe ich eigentlich nie verstanden, also Freihandel, ich glaube, da gibt es fast keinen Schweizer, der nicht für Freihandel ist. Und Freihandel mit der EU macht sicher Sinn und in diesem Freihandel kann man auch noch den Strom reinnehmen, das ist auch wunderbar. Aber es braucht nicht 1800 Seiten für das. Es ist einfach nicht notwendig, so dass eigentlich bei jedem kleine Bewegung in Zukunft 20 Juristen werden um den Tisch sitzen und mir erklären, was eigentlich alles mit diesen 1800 Seiten und diesen vielen, vielen tausend Artikeln und Verordnungen in der EU für mich gilt. Also ich kann mich auch gar nicht bewegen, ohne dass ich überhaupt einen Juristen am Tisch habe. Ich sehe das zum Beispiel bei Bausitzungen. Es gibt Bausitzungen, die face-to-face sind, oder? Wenn man ein Gebäude aufstellt, oder? Einen guten Architekt. Oder? Und dann macht man das miteinander ab und dann geht man wieder und man hat Vertrauen in den Architekten und das klappt. Oder? Und dann gibt es aber Bausitzungen, wo einfach 30 Leute rumsitzen. Oder? Und zuletzt hat man nur noch einen sturmen Kopf und man hat keine Ahnung mehr, ob es überhaupt jemals vorwärts geht mit diesem Gebäude. Und so ein bisschen ähnlich kommt mir das vor, wieso macht man mit der EU nicht ein Freihandelsabkommen, das sagt, die Schweizer dürfen nach Europa liefern. Sie müssen sich selbstverständlich europäisches Recht müssen sie anschauen, das ist klar. Und sie müssen aber auch das Landesrecht anschauen. Also Deutschland hat ja das Landesrecht und das europäische Recht. Und umgekehrt müssen halt europäisches Schweizer Recht anschauen, wenn sie wollen liefern. Aber wir machen jetzt einfach mal ein Abkommen miteinander. Solange du dich an unsere Gesetze haltest, darfst du liefern und machen und tun. Für was braucht es denn so bilaterale 3, wie es ja jetzt heisst, und früher war es ja ein Rahmenabkommen gewesen.
Also es sind jetzt recht viele verschiedene Aspekte drin. Also ich würde mal sagen, zuerst zum Architekt, wo man einfach vertraut. Bei den USA war es ja ein bisschen so gewesen. Dort hat man gesagt, wir brauchen eigentlich dort beim F35 gar keine Möglichkeit, um uns gerichtlich zu wehren oder so, weil wir vertrauen auf die USA. Die sind ja bis jetzt immer schon ein guter Partner gewesen und da ist man jetzt recht aufs Maul geflogen. Und jetzt wird man quasi etwas vertraglich genauer regeln. Dass es 1800 Seiten sind, es hat auch sehr viele Wiederholungen drin. Oder es hat auch sehr viel, wir haben da ja verschiedene Verträge innerhalb von den bilateralen 2 jetzt schon, die aktuell in Kraft sind, wo ganz verschiedene Bereiche regeln, also eben Landverkehr, Handel und so weiter. Und in jedem von denen steht dann wieder, stehen die genau gleichen Passus. Also irgendwann werden die, ich habe nicht die ganzen 1800 oder 1900 Seiten gelesen, aber irgendwann wird es auch repetitiv, weil sich vieles einfach wiederholt zwischen den unterschiedlichen Bereichen.
Aber es macht es ja nicht besser.
Ja, also ich weiss, aber dann muss man sich ja auch nicht so daran stören, eigentlich, dass es genau definiert ist. Weil wir wollen ja eigentlich, dass für jeden Fall möglichst genau definiert ist, was welche Seite darf. Dass man eben nicht jedes Mal muss nachher vor ein Schiedsgericht gehen, sich streiten wegen jedem Detail, das vorher nicht definiert worden ist. Das ist halt immer so ein bisschen Kehrseite. Wenn man vieles offen lässt, dann muss man über sehr viele Details streiten nachher im Endeffekt. Und warum brauchen wir das statt des Freihandelsabkommen? Ich glaube, wir sind recht gut gefahren mit den bilateralen 1 und 2 bis jetzt in den letzten Jahren. Wir haben jetzt natürlich gewisse Sachen, die sich verändern. Also eben, du hast vorhin gesagt, wir übernehmen automatisch Recht. Das ist immer der Streit automatisch oder dynamisch. Im Grunde genommen ist es so, dass die Schweiz, wenn sie etwas übernimmt, kann auch eine Volksabstimmung durchführen, wenn sich jemand per Referendum dagegen wehrt. Also das bleibt bestehen. Wir haben weiterhin eine direkte Demokratie. Also automatisch übernehmen wir eigentlich nichts. Aber das ändert sich. Also wir haben heute schon sehr viele Sachen, die wir übernehmen aus der EU, die sehr oft auch einfach unbemerkt passiert. Das machen wir einfach. Und künftig ist es genauer geregelt, wie wir es machen, wenn wir es machen. Das finde ich nicht nur schlecht, muss ich sagen.
Also du musst automatisch und dynamisch anschauen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir nachher müssen einen Artikel, der in der EU gemacht wird, den neuen, auch bei uns ins Gesetz aufnehmen, sondern dynamisch heisst, wenn die EU eine Anpassung macht an den Artikeln, die in den Verträgen erwähnt sind, dann gelten die automatisch in diesen Verträgen. Das ist ja sehr ähnlich wie Lockheed Martin und Amerika. Also, wir machen einen Vertrag eigentlich mit der EU und hinten dran sind Kräfte in dieser EU und die Artikel anpassen und ändern. Und wir müssen die zwangsläufig eigentlich interpretieren, so wie sie dort nachher gemacht worden ist. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem Automatismus und dem dynamischen Übernehmen?
Also wir sind ja, eben weil wir nicht Mitglied sind in der EU, was glaube ich in der Schweiz auch über 80% der Bevölkerung wahrscheinlich gut findet, können wir nicht dort mitreden, wenn die Gesetzgebung gemacht wird für die EU. Das heisst, wenn sie dann kommt, dann müssen wir sie quasi anschauen. Wir müssen, der Grundsatz ist, dass wir sie in unser Recht hineinschreiben. Aber die Schweiz kann es immer noch mal prüfen, kann sich überlegen, ergibt das für uns Sinn? Und wenn es keinen Sinn ergibt für die Schweiz, wenn die Regierung selber oder die Verwaltung zum Schluss kommt oder eben wenn ein Referendum ergriffen wird und die Bürgerinnen und Bürger an der Urne sagen, nein, das wollen wir nicht, dann wird es nicht übernommen. Und nachher kommt eben ein Schiedsgericht zum Zug. Und nachher muss entscheiden, wie ist die Situation? Und die EU kann nachher entscheiden, um Vergeltungsmassnahmen quasi anzuwenden. Also sagen, oh, das finden wir jetzt überhaupt nicht okay, dass ihr das nicht übernommen habt. Das heisst, wir bestrafen euch jetzt in dem spezifischen Bereich. Bestrafen. Also wenn wir zum Beispiel im Luftverkehr irgendeine neue Regulierung für Flugzeuge nicht übernehmen, dann können sie sagen, oh, gut, Schweizer Flugzeuge müssen einen Zuschlag zahlen, jedes Mal, wenn sie auf einem EU-Flughafen landen. Aber sie können nicht sagen, aber bei der Zuwanderung drücken wir euch jetzt noch eins rein. Sie müssen quasi im gleichen Bereich bleiben bei diesen Massnahmen.
Ich will gleich nochmal automatisch und dynamisch willst du nochmal dabei bleiben. Mhm. Oder? Dynamisch heisst ja, die EU ändert etwas. Und die Geschichte ist in den Verträgen erwähnt, dann gilt der neue Zustand von dem, was abgeändert worden ist. Und zwar ohne, dass nachher das in ein ZGB oder in ein OR oder irgendjemand was hineingeschrieben wird. Das gilt einfach in dem Rahmen, in dem das Abkommen gefällt ist worden. Und das ist doch eigentlich ein Automatismus, oder? Wir müssen es sofort berücksichtigen. Wir können nicht über das, was in der EU geändert worden ist, jetzt darüber abstimmen. Wir könnten theoretisch schon, aber dann stellen wir das ganze Abkommen in Frage stellen nachher. Aber effektiv ist es so, die EU ändert etwas, das hat einen direkten Einfluss auf das Vertragswerk und damit ist es gültig für die Schweiz.
Genau, ein Automatismus würde aber einfach heissen, dass es automatisch immer gilt. Und so ist es halt nicht, sondern eben die Schweiz kann entscheiden, was übernimmt sie nicht. Und es ist nicht so, dass wir jedes Mal eine Referendumsabstimmung automatisch haben, weil das natürlich auch sehr viele kleine Detailänderungen sind. Wenn wir über jede von denen würden abstimmen, dann wären wir, glaube ich, nur noch an der Urne. Sondern es ist quasi, wir müssen uns aktiv dagegen wehren. Wir müssen sagen, nein, das geht uns jetzt zu weit, wenn die Deckel auf diesen PET-Flaschen müssen, das regt sich ja wahnsinnig viele Leute auf, müssen quasi dran gemacht sein und man nicht mehr sie können ganz lösen. Aber der Witz ist ein bisschen, ich finde die Deckel einmal noch ein gutes Beispiel, weil wir haben ja die Deckel jetzt in der Schweiz auch überall und wir haben nie das in unser Recht geschrieben, sondern es ist einfach so, dass die EU unser grösster Handelspartner ist als Gesamts. Und dass viele Schweizer Firmen sich einfach anpassen und sagen, gut, dann machen wir halt alle unsere Flaschen mit diesen Deckeln. Und dann sind sie in der Schweiz, auch wenn wir gar nicht darüber abgestimmt haben. Also es ist einfach durch die räumliche Nähe und auch den engen Austausch, den wir haben mit der EU, passiert vieles auch dann, wenn wir es nicht aktiv ins Gesetz
sind. Deckeln sind ein super Beispiel eigentlich. Das haben wir einfach angepasst. Wir haben gesagt, okay, jetzt machen wir es halt, dann können wir unser Fläschchen auch in die EU liefern. Macht ja Sinn, oder? Aber es war ein Entscheid vom Fläschchen- und Deckeli-Hersteller. Das machen wir jetzt so. No problem. Also für mich ich mein auch immer auf, ich reisse es immer ab, oder, damit ich noch aus dem Fläschchen trinke. Aber anyway, das ist eine kleine Welt, verrückt. Aber genau um das geht es ja, oder? Also wenn ich in der Schweiz produziere und ich will halt nach Deutschland oder Frankreich liefern, dann muss ich halt dann ihr Gesetz lesen, oder? Ganz klar, oder? Ich muss EU-Gesetz lesen, ich muss französisches Gesetz lesen oder deutsches Gesetz lesen und dann weiss ich erst, ob ich das wirklich erfülle oder halt nicht. Und wenn ich das nicht erfülle und ich liefere trotzdem, dann weiss ich auch, dass ich ein Problem bekomme. Für das brauche ich kein Abkommen dazu.
Ich glaube, der Vorteil ist halt einfach, dass das Schweizer KMU nicht immer die Leute hat, um das ganze EU-Recht für jedes einzelne Land nochmal individuell lesen und analysieren. Ich meine, quasi ein Nestle oder ein grosses Unternehmen kann das problemlos machen, die können sich auch problemlos adaptieren, aber ein KMU kann nicht immer jede Eventualität vorher abklären, bevor sie exportieren nach Deutschland oder nach Frankreich.
Aber das können sie jetzt auch mit diesen Verträgen auch nicht.
Nein, aber es gibt
einen
regulierten Rahmen, der in der Schweiz gilt, wo man weiss, die Gesetzgebungen gelten. Man muss sich nicht immer quasi einzeln adaptieren als Unternehmen und als Unternehmen selber eine Lösung suchen. Und das heisst, das kann halt den Kleinen auch helfen, wenn sie wissen, okay, das gilt und sie nicht immer müssen alles selber durch ihre Juristen abklären. Oder es gibt wie eine Rechtssicherheit, wo man drin kann Handel betreiben, wo man drin kann operieren, wo man halt, wenn jedes Unternehmen selber ein bisschen schauen muss, ist das im Idealfall funktioniert das super, aber im weniger idealen Fall wird es einfach sehr schwierig für die kleinen Unternehmen.
Wie erstaunt bist du gesehen, wo Karin Keller-Sutter hat müssen mitteilen, die Schweiz hat jetzt Zölle von 39%. Also wir haben ja immer wieder Interviews gesehen und gehört mit ihr und anderen Vertretern, wo man davon ausgegangen ist, wir machen jetzt einen Freihandel, 0% für die Schweiz und 0% für die Amerikaner. Das ist super, das ist eine gute Lösung und alle von der EU müssen nachher über die Schweiz exportieren, damit sie auch von diesem tollen Zoll können profitieren können. Und plötzlich sind die 39% dahergekommen. Hast du das erwartet? Als Bundeshausjournalistin, wo du näher an dieser Materie dran bist? Oder bist du genauso überrumpelt wie ich das war?
Also von dieser Zahl 39 bin ich sicher genauso überrumpelt wie du. Von 0% ist aber eigentlich nie drin. Man hat eigentlich immer von 10% geredet. Also 10% Zölle, was natürlich im Vergleich zu der EU auch schon besser gewesen wäre. Die haben ja 15%. Also das heisst, dort hätte die Schweiz wirklich einen guten Deal gehabt. Und in Bern sind eigentlich alle in der Verwaltung überzeugt gewesen, hey, das ist so abgemacht mit dem Finanzminister, dem Bessent und dem Handelsbeauftragten von der USA, Herr Greer. Das haben wir so ausgehandelt. Roche und Novartis und andere Schweizer Firmen werden investieren, Milliarden. Und im Gegenzug werden wir eben den quasi vorteilhaften Zolltarif, man muss ja eigentlich sagen, also vorteilhaft, wir reden da immer davon, dass es vorher keine gegeben hat und dass der Herr Trump jetzt einfach Zölle einführt. Also das ist ja immer ein vergleichswert, aber ja, also ich bin niemals davon ausgegangen, dass es 39% ist. Ich glaube auch in der US-Verwaltung sind die meisten Leute, die unter dem Herrn Trump arbeiten, auch nicht davon ausgegangen, dass es nachher 39% sind. Also insofern, ich glaube, auch die sind ein bisschen überrumpelt
gewesen. Herr Trump braucht gar keine Minister mehr und gar keine Verwaltung mehr. Er kann alles allein machen, oder? Weil wenn seine Leute ihm irgendetwas vorschlagen und wahrscheinlich tausende von Arbeitsstunden investiert haben, dann kann er das in einer Minute kann er das abändern und dann gilt nachher das. Es ist ein bisschen frustrierend, so zu arbeiten, vermutlich.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eben nicht nur für die Schweizer Seite frustrierend ist, wenn sich nachher niemand mehr etwas hält, was man eigentlich ausgehandelt hat, sondern auch für die eigenen Leute, ja.
Jetzt haben wir im Bundesrat ein paar EU-Turbos, sage ich jetzt einfach mal. Oder? Es war ja eine Abstimmung, 4-3, glaube ich, wo es darum ging, dürfen die Kantone mitreden oder nicht. Also ist der Föderalismus gewährleistet oder nicht? Oder gilt es Pro-Kopf-Abstimmung, wenn wir 2028 dann das Rahmenabkommen werden abstimmen? Und dann haben wir gesehen, okay, es gibt 4 Bundesräte, die eigentlich das Ding wollen und 3, die ja, sagen, okay, wir möchten gerne eigentlich auch die Kantone darüber bestimmen. Und zwei davon, der eine ist Ignacio Cassis, der so ein bisschen in einen Trubel geraten ist, als Aussendepartement, das sich nicht richtig geäussert hat, wo man sogar sagt, er hat es ein bisschen torpediert, weil er hat ganz kurz, bevor der Trump die 39-Zahl rausgelassen hat, hat er noch in der Palästina-Frage gesagt, er sei eigentlich für eine Zwei-Staaten-Lösung, was ja am Trump überhaupt nicht entspricht. Und dort haben sich alle ein bisschen am Kopf gekratzt und gesagt, hey, das ist ein bisschen komisch, du lässt jetzt etwas raus, das komplett gegen Trump ist, das könnte schief rauskommen. Das Gleiche gilt beim Beat Jans. Der Beat Jans, den man wirklich als EU-Turbo kennt, sagt man auch, er hat ein bisschen die Geschichte hintertrieben. Man hat sie in die Länge gezogen. Man sagt, wenn die Schweizer damals, wo das abgemacht wurde, sofort wie die Engländer ein Abkommen gemacht hätten, dann wäre es vermutlich durchgekommen. Und dann hat man es aber in die Länge gezogen und in die Länge gezogen. Und siehe da, es ist mega schief rausgekommen. Ist das eine reine Verschwörungstheorie? Oder kann man sagen, der Herr Cassis und der Herr Jans haben uns ein bisschen reingelegt?
Also vielleicht zuerst einmal der Entscheid, damals war ja nicht gewesen, EU-Abkommen ja oder nein, sondern eben darüber, ob man soll, ein Ständemehr zusätzlich zum Volksmehr haben in einer Volksabstimmung. Und dort, also der Bundesrat selber behauptet immer, abstimmen der gerne nie, sondern es sei quasi einfach, man sieht einfach, wer welche Position vertritt und wenn eine Mehrheit Position vertritt, dann gewinnt quasi die Position. Und wir haben das auch so recherchiert, dass eben die zwei SVP-Bundesräte und Karin Keller-Sutter gesagt haben, mal, wir wollen zusätzlich zum Volksmehr auch die Kantone entscheiden lassen. Das ist aber nicht dann quasi, es ist grundsätzlich so, dass die kritischeren Leute gegenüber dem Vertragswerk, die sagen lieber noch Stände mehr, weil dann hat man eine zusätzliche Hürde. Aber es ist jetzt nicht zwingend so, dass Karin Keller-Sutter wegen dem das ganze Vertragswerk ablehnt, nur weil sie ein Stände mehr will. Das ist mal der eine Punkt. Das andere ist, was die Zollverhandlungen angeht. Meines Wissens hat der Bundesrat, glaube am 3. Juli über das über das Abkommen oder die Verständigung, die man mit den USA hatte, also entschieden. Und nachher ist es eigentlich bei den USA einen Monat lang einfach auf dem Tisch gelegen. Und wenn ja die Verzögerungsstrategie mit einem Mitbericht, wo eigentlich immer gemacht wird in der Bundesverwaltung, wenn man halt entscheidet, dann kann man sagen, ich habe noch die und die Anmerkung, eben der Mitbericht, den jetzt Beat Jans und Ignacio Cassis offenbar gemacht haben zu dem Zollverfahren. Das war alles noch vor dem 3. Juli gewesen. Und ich glaube, dort ist teilweise einfach die Frage gestellt worden, könnte man den Amerikanern nicht nur das anbieten, könnte man das Abkommen nicht nur attraktiver machen. Ja, wenn man dann sagt, das hat es torpediert, ist glaube ich ein bisschen schwierig. Und der zweite Punkt ist, man war ja wirklich bereit gewesen Anfang Juli. Also das haben wir so recherchiert, das ist dann auf dem Tisch gelegen, dann ist das ganze Verfahren mit den Mitberichten und so weiter ist das vom Tisch gewesen. Und dann hat aber die USA noch, oder respektive der Herr Trump gleich noch einen Monat lang nicht entschieden. Und nachher ist es dann zu dem Telefonat gekommen zwischen dem Herrn Trump und der Frau Karin Keller-Sutter. Also insofern, ich glaube, die Verzögerungsstrategie war nicht so, gewesen, dass die das jetzt verhindert hätte, das Abkommen, sondern ich glaube, wir sind einfach nicht die erste Priorität von den USA. Und was Palästina angeht, also die Schweiz hat seit den 90er Jahren eine Position, dass sie eine Zwei-Staaten-Lösung vertritt. Das haben wir nie geändert und die Schweiz hat jetzt auch nicht sich im Rahmen der UN, wo es darum gegangen ist, Palästina anerkennen, hat sich die Schweiz auch nicht dafür ausgesprochen, um es direkt anerkennen.
Aber er hat kurz, ich glaube zwei Tage vor dem 39%-Schock hat Cassis teilgenommen an einer Konferenz und hat zugunsten von dieser Zwei-Staaten-Lösung votiert.
Eben, aber das ist quasi eine Position, die die Schweiz ununterbrochen hatte seit den 90er Jahren, dass man will, dass es langfristig auf so eine Zwei-Staaten-Lösung hingearbeitet wird. Das ist aber nicht das Gleiche, wie zu sagen, wir dürfen heute Palästina als Land anerkennen, was eben gewisse andere Staaten jetzt gemacht haben in den letzten Monaten, zum Beispiel Frankreich, wo der Macron da ja recht reingeschossen hat und so. Die Schweiz ist eigentlich diplomatisch geblieben, indem sie gesagt hat, wir wollen weiterhin langfristig, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt, aber wir dürfen jetzt nicht einfach heute als politisches Signal Palästina anerkennen. Also ich glaube, ja, ich weiß nicht mal, ob der Herr Trump überhaupt mitbekommen hat, wie sich die Schweiz da positioniert hat. Ich glaube, das ist effektiv. Er hat einfach das Handelsbilanzdefizit von den USA gesehen, hat gesehen, das stört ihn, die 40 Milliarden. Und dann hat er gefunden, da müssen wir jetzt irgendwie die Schweiz bestrafen, weil es tut uns auch nicht so weh, wie wenn wir zum Beispiel die EU bestrafen. Weil für die USA ist natürlich die Schweiz ein kleiner Fisch. Was Investitionen angeht, dort machen wir ja extrem viel, aber was Handel angeht. Und das heisst, die USA kann uns relativ gut einen hohen Zoll auferlegen und ein bisschen ein Exempel statuieren, ohne dass es ihr wirtschaftlich wahnsinnig wehtut. Ich glaube, das war entscheidend gewesen. Und weniger so kleine innenpolitische Verästelungen.
Eigentlich können wir auf Karin Keller-Sutter stolz sein. Das denke ich jetzt viel, schütteln jetzt den Kopf und sagen, was will jetzt der da? Aber ich sage Folgendes, eigentlich ist Frau von der Leyen ist nach Amerika getrampt und ist zum Trump gegangen und hat dem dort gesagt, und ich gebe dir noch 600 Milliarden. Oder? Und nachher ist der Südkoreaner gekommen und hat gesagt, ja, ich gebe dir auch noch 300 Milliarden. Und er hat das cool gefunden und hat aber ausdrücklich gesagt, dieses Geld ist zu meiner Verfügung, also vielleicht nicht seine private Verfügung, aber zu seiner Regierungsverfügung. Und es geht nicht um Investitionen, die ihr betreibt und ihr sagt, wo ihr was, wie, wo bringt. Und das hat die Schweiz nicht gemacht. Und da können wir eigentlich noch stolz sein drauf, oder?
Ja, also ich hätte das jetzt auch relativ schwierig gefunden, wenn unsere Bundespräsidentin in dem Telefonanruf mit dem Herrn Trump plötzlich noch Sachen erfunden hat und gefunden hat, ja, so, wir könnten ja noch irgendwie Flüssiggas kaufen für 200 Milliarden oder so. Ohne das demokratisch abzustützen, hätte ich persönlich auch relativ schwierig gefunden. Ja, also insofern, ich finde das eigentlich richtig, dass man sich als Verhandlungsmandat haltet, wo ja die außenpolitischen Kommissionen auch haben müssen absegnen. Also wir haben immer noch einen demokratischen Prozess in der Schweiz, der geht manchmal ein bisschen länger. Das ist manchmal ärgerlich. Ich finde auch, wir sind manchmal hintendrein politisch wegen dem, dass wir so lange haben für einzelne Entscheidungen und so viele Hindernisse haben. Aber in gewissen Fällen ist es eben, ja, ist es einfach auch das Richtige zu machen. Und darum glaube ich auch, also ich glaube, man kann ihr jetzt nicht so viel vorwerfen in dem Fall, dass sie dort ihnen nicht einfach irgendwelche Versprechungen gemacht hat in dem Anruf.
Larissa Rinn, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Tagesanzeiger oder TH-Media-Journalistin, Chefin vom Bundeshaus, von der Redaktion. Und ich freue mich schon bald, wieder etwas von dir zu lesen.
Danke vielmals für die Einladung.
Aktiv Radio Interview.